wir mit dieser Predigtserie starten über den Thessalonicher Brief. Und manchmal ist es schon ein bisschen erstaunlich, wie sich so, sagen wir mal, mancher Kreis schließt, weil mir dann beim Vorbereiten aufgefallen ist, dass die Predigt im Prinzip an etwas anknüpft rein. Zum Hatten ging es eben um die Stelle aus der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi saßen. Es war auf den Tag genau vor 3 Monaten, habe ich dann gesehen, am 15.06. Und wer sich zurückerinnert, es war ja so, Paulus und Silas saßen dort im Gefängnis und sind dann aus dem Gefängnis letztendlich entkommen, in dem durch ein Erdbeben diese Mauern eingestürzt sind und sie waren wieder frei. Sie haben natürlich dann Philippi verlassen müssen und sind dann letztendlich weitergereist und sind dann eben bis nach Thessalonich gekommen. Da geht es jetzt dann im Prinzip weiter, weil Paulus und Silas kommen also nach Thessalonich und wie Paulus es halt macht in diesen, oder damals gemacht hat, in diesen Städten, ist er halt dort in die Synagoge gegangen. Es gab dort eine Synagoge und hat letztendlich, so wie es zumindest in der Apostelgeschichte in Kapitel 17, in den Versen 1 bis 9, das ist also dort, wo wir über diese Gemeinde in Thessalonich lesen, hat er dort 3 Sabbate lang gepredigt. Letztendlich ist 3 Sabbate lang gepredigt, das heißt, wir wissen nicht hundertprozentig, wie lange jetzt, das geht aus der Apostelgeschichte nicht hervor, wie lange sie dort geblieben sind. Es müssen aber mindestens diese 3 Wochen gewesen sein, um dann 3 Sabbate dort in der Synagoge predigen zu können. Es kam auch zu, in dieser Stadt letztendlich zu Menschen, die sich dann bekehrt haben. Das heißt, dass vor allen Dingen eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen sich bekehrt haben. Das war damals die Region Mazedonien. Und ja, auch dort kam es wieder, wie in Philippi, dazu, dass sich Widerstand regte. Diesmal allerdings von den Juden selbst, die, so steht es in der Apostelgeschichte, die sozusagen eifersüchtig geworden sind und die dann auch wieder versucht haben, das Ganze zu unterbinden. Sie sind letztendlich, haben sie einen Aufstand angezettelt und sind zu dem Haus von Jason gezogen, wo Paulus und Silas sich halt eben während ihrem Aufenthalt aufgehalten haben. Paulus und Silas waren aber nicht mehr dort, also haben die Juden Jason und einige andere von dieser gerade entstandenen Gemeinde genommen, sie eben auch vor die Obersten gezerrt und angeklagt unter dem Punkt, dass sie einen Aufstand aufwiegeln wollten und gegen den Kaiser seine Gebote sozusagen und einen neuen König einsetzen wollten. Jesus als neuen König, als neuen weltlichen König. Ja, das war die Anklage von den Juden, also letztendlich nichts Neues sozusagen, auch nachdem Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, was den Gemeinden sozusagen widerfahren ist dort. Jason und seine Glaubensgeschwister sind dann nur gegen Kaution freigekommen, mussten eine Kaution zahlen, damit sie nicht ins Gefängnis müssen. Und Paulus und Silas haben halt auch diese Stadt wieder verlassen müssen, weil es eben dann auch zu gefährlich wurde für sie, sind dann weitergezogen. Ja, und ich finde es immer ganz wichtig zu verstehen, wenn man sich einen Brief an eine Gemeinde anschaut, vor welchem Hintergrund ist der Brief entstanden. Und der Hintergrund ist letztendlich diese Geschichte. Und es geht dann eben weiter, dass Paulus dann irgendwann, waren sie in Athen. Und ja, es gab dann wohl Berichte darüber, dass eben diese Gemeinde in Thessalonich ziemlich verfolgt worden ist. Und Paulus hat halt sich Sorgen gemacht um eine gerade junge entstandene Gemeinde und hat letztendlich Timotheus, einen seiner Mitarbeiter, ausgesendet, dass er die Gemeinde unterstützen sollte, aber auch recht schnell wieder zu ihm zurückkommen sollte und ihm Bericht erstatten sollte. Und auf Hintergrund dieses Berichtes ist letztendlich der Thessalonicher Brief, der erste, entstanden. man geht so ein bisschen davon aus, rein zeitlich, dass es ungefähr 50-51, im Jahre 50-51 war, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und ja, Timotheus wurde also ausgesandt, zu schauen, wie es dieser jungen Gemeinde geht, die gerade entstanden worden ist und schon gleich mit Widerstand zu kämpfen hatte. Und das Erstaunliche ist, dass Timotheus jetzt nicht zurückkam mit schlechten Nachrichten und gesagt hat, ja, die Gemeinde, die gibt's nicht mehr, die Gemeinde, die hat es nicht geschafft, der Widerstand war zu groß, die Gemeinde hat sich aufgelöst oder was auch immer. Im Gegenteil, er ist eigentlich mit sehr, sehr guten Nachrichten zurückgekommen. Also nicht, wie von Paulus vielleicht befürchtet, dass es der Gemeinde irgendwie sehr schlecht geht, sondern im Gegenteil eigentlich, die Gemeinde ist gewachsen. Die Gemeinde hatte einen recht großen, einen recht vorbildlichen Ruf, wie wir dann gleich sehen werden, der sich überall hin verbreitet hat. Eine lebendige Gemeinde trotz Widerständen. Wir wollen, wie gesagt, heute Morgen starten und in diesem 1. Thessalonicher haben wir uns mit dem ersten Kapitel, das sind die Verse 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10. Und die können wir jetzt mal da langsam einblenden, genau. Paulus und Silvanus, also meines Wissens ist es so, wenn von Silvanus die Rede ist, dann ist es letztendlich Silas damit gemeint. Also es gab wohl offensichtlich diese zwei Bezeichnungen für Silas, einmal Silas und Silvanus und eben Timotheus der Versammlung, also der Gemeinde Thessalonicher in Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Frieden. Also erstmal diese Begrüßungsformel, die ja recht üblich ist und Paulus öfters auch in seinen Briefen gewählt hat. Ja, er startet dann mit was? Erstmal mit einem Dank. Wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Unablässlich eingedenken eures Werks, des Glaubens und der Bemühung, der Liebe und des Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor Gott, unserem Vater. Ja, was sagt er damit aus? Er sagt damit im Prinzip zwei Sachen an diesen ersten Versen. Einmal aus, dass er dankbar ist für die Gemeinde. Ich denke vor allen Dingen dankbar vor dem Hintergrund, den wir eben gesagt haben, dass es diese Gemeinde noch gibt und dass sie eben noch existiert. Und das Zweite ist, dass er sagt, er denkt an die Gemeinde. Mir sagt hier sogar, unablässlich denken wir an euch und unablässlich beten wir für euch. Das heißt, sie hatten damals als Gemeinde, und das ist, glaube ich, etwas, was ja für diese junge Gemeinde sehr, sehr wichtig war, sie hatten in Paulus und seinen Mitstreitern Timotheus und Silas sehr starke Beter im Hintergrund. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Tatsache, weil ich glaube, Gemeinde, auch wir als Gemeinde hier vor Ort oder überhaupt, egal ob neu gegründet, es braucht Gebet. Wir brauchen Unterstützung durch Gebet. Wir müssen für die Gemeinde beten, weil ich glaube, sonst ist eine Gemeinde wirklich relativ schnell am Ende tot. Und das ist aber das, was sie gemacht haben, Paulus, Silas und eben Timotheus, und dass sie die Gemeinde vor Gott gebracht haben und für sie gebetet haben. Und jetzt kommen drei Punkte. Und bei diesen drei Punkten ist mir aufgefallen, dass es im Prinzip um diese drei Punkte geht, wie sie im 1. Korinther 13, Vers 13 stehen. Weil eigentlich letztendlich das, was drinnen steckt, sind drei Aussagen. Die eine Aussage ist der Glaube, die zweite Aussage ist die Hoffnung und die dritte Aussage, das kommt dann weiter unten nochmal, ist die Liebe. Letztendlich macht er diese drei Punkte deutlich. Er sagt hier, das Werk eures Glaubens, die Bemühungen in Liebe und das Ausharren in Hoffnung. Ich denke, dass diese drei Punkte letztendlich auch kein Zufall sind, dass sie Paulus gewählt hat und später dann auch im 1. Korinther 13, Vers 13, wo es dann heißt, nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, und die Liebe ist die größte unter ihnen. Sondern ich denke, das ist vielmehr das, was Paulus tatsächlich auch als Grundlage gesehen hat für alles. Als Grundlage für eine Gemeinde, als Grundlage für jeden einzelnen Christen und als Grundlage dessen, was er auch gepredigt hat. Es ist ja schon erstaunlich, wenn man überlegt, eine gerade junge Gemeinde, wo Paulus vielleicht nur 3 Wochen gewesen ist, wir wissen es nicht hundertprozentig, die aber offensichtlich nach diesen 3 Wochen, wo Paulus dann weiterreisen musste, so stabil war, so weit in Anführungszeichen war, dass sie schon ohne Unterstützung direkt vor Ort, also die Gebetsunterstützung hatten sie ja, aber die Unterstützung direkt vor Ort durch Paulus, Silas oder wen auch immer, hatten sie nicht. Und sie sind trotzdem weiter gewachsen, trotz Widerstand. Und das finde ich einfach erstaunlich. Und ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, wie das Ganze halt, ja, wie Paulus vorgegangen ist und was er der Gemeinde weitergegeben hat. Weil offensichtlich muss er in 3 Wochen so eine, sagen wir mal, Basisgrundlage geschaffen haben, auf der diese Gemeinde weiter wachsen konnte. Aber ich glaube, dass es gar nicht viel was Besonderes war, was er ihnen weitergegeben hat. Dass er nicht irgendwie da, weiß ich nicht, sondern dass er ihnen einfach wirklich die Basics weitergegeben hat, auf die sie aufbauen konnten. Und diese Basics sind eben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3 Punkte. Der Glaube ist letztendlich erstmal das, was natürlich passieren muss. Die Leute müssen gläubig werden. Und das geht ja dann auch in Vers 5 weiter, wo er sagt, bin zu euch gekommen, aber unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Also er sagt, er ist in die Gemeinde gekommen, er hat natürlich gepredigt, er hat natürlich die Worte auch weitergegeben. Steht auch in meiner Apostelgeschichte, dass er davon gepredigt hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also das Evangelium von Kreuzigung, Auferstehung, Bekehrung. Aber er sagt weiter, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und das ist für mich in diesem ganzen Text einer der entscheidenden Punkte. Weil das Wort allein kann nichts bewirken. Unsere Worte alleine, Paulus damals mit seinen Worten alleine, hat nichts ausrichten können. Es braucht die Kraft, es braucht die Kraft Gottes, es braucht das Eingreifen Gottes, dass sich Menschen bekehren. Es braucht Gott, der ja die Herzen bereit macht, der die Grundlagen schafft, dass das Wort überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen kann. Es braucht die Kraft Gottes, die dafür sorgt, dass eine Gemeinde weiter bestehen kann, trotz Widerstand, dass eine Gemeinde wachsen kann. Das kann eine Gemeinde auch nicht alleine schaffen, ohne die Kraft Gottes, ohne den Heiligen Geist, der vor Ort wirkt. Und das ist das, glaube ich, was Paulus einfach der Gemeinde auch vorgelebt hat, weitergegeben hat. Dass er eben nicht nur die Worte gepredigt hat, sondern dass, glaube ich, auch die Kraft spürbar war für die Gemeinde, dass das Wirken des Heiligen Geistes spürbar war für die Gemeinde. Dass sie gemerkt haben, ja, wir haben wirklich Gott, der uns unterstützt, der uns zur Seite steht. Sind also diese Worte nicht alleine, sondern es ist eben diese Kraft. Und das ist das, wo ich ja einfach dankbar bin dafür auch, dass Gott da ist, dass er seine Kraft entfaltet. Wenn man die Apostelgeschichte liest, es gibt auch genügend andere Beispiele und auch Paulus ist es eben nicht immer gelungen, die Leute zu bekehren. Es gab auch Ablehnungen, es gab auch etwas, wo eben nichts möglich war, wo sie sozusagen den, wie steht es in der Apostelgeschichte, den Staub von ihren Füßen geschüttelt haben und weitergezogen sind, weil nichts möglich war. Und hier war es eben so, dass Gott gewirkt hat, dass seine Kraft da war, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Und eben diese Gewissheit, von der er hier spricht, ich glaube, auch die war enorm wichtig für eine Gemeinde zu spüren. Eine Gewissheit, die Paulus sehr wahrscheinlich auch einfach ausgestrahlt hat, zu sagen, hey, das, was ich euch sage, das ist gewiss, daran könnt ihr glauben. Und diese Gewissheit mit dieser Hoffnung in Verbindung, ja, zu sagen, ihr seid hier auf dieser Erde als Gemeinde, ihr habt Widerstände, aber ihr werdet einmal mehr erleben. Es wird einmal das geben, wenn Jesus wiederkommt. Ihr werdet mit ihm vereint sein. Gerade dieser Punkt mit der Wiederkehr von Jesus, das werden wir dann noch, wenn wir uns dann in den nächsten Wochen noch mit den anderen Kapiteln beschäftigen, das war ein Thema und ist auch eines der zentralen Thema letztendlich oder zentralen Themen so rum im weiteren Thessalonicher Brief, diese Wiederkehr von Jesus, die hier sozusagen erstmal nur angeschnitten wird, aber später dann im Thessalonicher Brief vertieft wird. Aber ich glaube, das ist etwas, was er einfach weitergegeben hat, Paulus, und was wichtig war. Gar nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine große theologische Unterweisung, die einfach in der kurzen Zeit auch nicht möglich war. Gar nicht irgendwie, wer weiß, wie was Besonderes, sondern im Prinzip nur diese Basics. Jesus ist für uns gestorben, er ist gekreuzigt worden, er ist aber auferstanden. Ja. Wir haben Gott an unserer Seite, der eine unendliche Kraft hat, der uns immer zur Seite steht, der stärker ist als jede Art von Widerständen und der einfach da ist, mit dem wir rechnen können, mit dem wir planen können und uns nicht auf uns und unsere Kraft verlassen müssen. Und dann diese Aussicht auf das, was uns einmal erwarten wird. Aber jetzt machen wir weiter. Nächste mit Vers. Genau, das ist das, was er dann gesagt, was er dann sagt. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Also jetzt endlich nochmal das, was ich gesagt habe. In den 3 Wochen hat, glaube ich, Paulus und auch Silas einfach der Gemeinde viel vorgelebt. Und die Gemeinde hat es übernommen. Ist ihm, ja, letztendlich nicht Paulus und Silas, sondern dann im Endeffekt Jesus nachgefolgt, eben durch Paulus und Silas und durch dieses Vorbild, was die beiden dann abgegeben haben. Und das ist ja auch etwas, wo Paulus letztendlich von sich selber auch immer wieder berichtet. Ja, dass er sagt, ich selber war eigentlich einer der Geringsten. Ich habe überhaupt nichts, keine Kraft gehabt. Ich habe damals sogar vor meiner Bekehrung, das ist ja das, was er sagt, habe ich das Gegenteil gemacht. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe dort meine ganze Kraft. Ich habe mich auf mich und meine Kraft verlassen, um die Gemeinde zu verfolgen. Ich bin ja mit einer, wie soll man sagen, Pflichterfüllung, weil ich, so würde ich jetzt Paulus halt zitieren, mit einer Pflichterfüllung vorgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss diese Gemeinde aus dem Pflichtbewusstsein heraus verfolgen. Ich habe meine Kraft, meine Dings darin investiert. Und dann kommt die Bekehrung, wo auf einmal alles ganz anders ausschaut. Wo es für Paulus nicht mehr darum ging, eine Pflichterfüllung zu machen, sondern wo es darum ging, aus der Liebe heraus etwas für Jesus zu tun, für Gott zu tun. und wo es darum ging, nicht auf die eigene Kraft, sondern auf Gottes Kraft zu bauen. Und ich glaube, da ist Paulus an der Stelle für mich ja ein wunderbares Beispiel, wie sich das wirklich einmal komplett umgekehrt hat. Weg von etwas, wo man meint, man muss immer selber und man muss noch mehr machen, damit man irgendetwas erreicht, irgendwie vor Gott gut angesehen wird, vor Gott etwas erreicht, hin zu dem zu sagen, Gott hat alles getan für uns. Und wir müssen eigentlich nur dieses Geschenk annehmen, der Liebe und diese Liebe für uns annehmen und diese Liebe erwidern, indem wir wiederum in Liebe für ihn uns einsetzen, anderen Menschen erzählen, als Gemeinde wachsen, in den Vordergrund stellen, diese Liebe und diese Kraft, die wir haben, und nicht mehr unseres verfolgen, unsere Kraft auf unsere Kraft bauen, sondern mit Gottes Kraft rechnen. Was ist passiert? Ist es das passiert, dass er sagt, ihr als Gemeinde seid dann somit ein Vorbild geworden? Ein Vorbild geworden für damals diese Region von Mazedonien bis Achaia, das ist ungefähr so das heutige Griechenland. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas davon zu sagen. Geht sogar noch einen Schritt weiter, indem das er sagt, da wo wir jetzt sozusagen auf unseren Missionsreisen weiterhin hinkommen, da wissen die Leute eigentlich schon etwas durch euch als Gemeinde. Wir haben es gar nicht mehr nötig, etwas zu sagen, weil die Orte, ja, die sind schon, die kennen euch schon, die haben schon von euch gehört. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, in der Gemeinde, in Thessalonich, und wie ihr euch von den Götzen, von den Abgötzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das finde ich erstaunlich, diese kurze Zeit, diese sehr, sehr kurze Zeit von 3 Wochen, die Paulus da war, die solche Spuren hinterlassen hat, die kurze Zeit, wo Paulus und Silas dann weitergereist waren, bis man dann diesen Brief geschrieben hat und wie das dann weitergegangen ist. Und da finde ich, da merkt man einfach, dass das Evangelium eine wahnsinnige Kraft hat, dass es sich weiter ausgebreitet hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich denke mir, wenn das irgendwo geendet wäre, dann säßen wir heute nicht hier, dann stände ich heute nicht hier, dann gäbe es uns als Gemeinde in Kufstein auch nicht, wenn das Evangelium irgendwo gestoppt hätte. Aber nein, es geht weiter, es geht immer weiter, es zieht Kreise von Thessalonich, Griechenland, Europa und immer weiter, bis es dann irgendwann auch zu uns und überall in die ganze Welt gekommen ist. Und ich finde super, dass wir alle Teil davon sein dürfen und Teil davon sind, indem wir hier in Gingstein eine Gemeinde haben, können wir oder sind wir ein Teil davon. Wir sind Teil von diesem Ganzen und von uns aus wird es sich auch weiter verbreiten, weil Gott eben da ist und weil Gott eine Kraft hat und weil Gott möchte, dass das Evangelium sich weiter verbreitet, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dieses ja, Vorbild, wie Paulus es war vielleicht, ist ein Vorbild, wo ich mir denke, es ist ja kein Vorbild, wo jemand sich selbst in den Vordergrund stellt, sondern es ist ein Vorbild für den Glauben, ein Vorbild für Jesus, ein Vorbild, wo ich denke, so ein Vorbild möchte ich auch gerne sein. Jemand, wo spürbar ist, dass Gott in mir wirkt. Wo spürbar wird, wie in der Gemeinde damals, dass sie eben trotz Widerständen, trotz Bedrängnis mit Freude sich zu Gott gewendet haben, mit Freude ihren Glauben ausgestrahlt haben. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch einfach machen können. Wir können einfach zeigen, dass wir dazugehören, dass wir genauso Teil des Ganzen sind, dass wir trotz Lebensumständen, die vielleicht manchmal nicht so toll sind, trotzdem, dass wir als Gemeinde ja auch einiges in Anführungszeichen mal durchgemacht haben, ja, und es auch Gemeinden gibt, es ist ja auch jetzt zum Beispiel nicht nur, aber auch durch Corona zum Beispiel hört man noch immer wieder, dass viele Gemeinden einfach nicht mehr existieren oder durch irgendwelche Spaltungen auch, dass dann Gemeinden bis hin zu nicht mehr existieren und so weiter. Aber wir als Kufsteiner Gemeinde existieren, sind lebendig, gehören zu Gott und können mit Gottes Kraft rechnen und mit ihr planen und sie ist stärker. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was wir doch nach außen tragen sollten, wo wir doch wirklich sagen sollten, ja, da gehören wir dazu und das ist das, was wir wollen. Ja, ich glaube, ein Vers kommt noch, genau. Da geht er nochmal auf das ein, was ich dann gesagt habe, letztendlich, dass er sagt, die Gemeinde war damals schon so und hat halt einfach dann auch geduldig gewartet, so heißt es dann oft, darauf, dass Jesus wiederkommt und dass er die Toten auferweckt und uns letztendlich dann errettet. Für mich ein Punkt, wo ich, ja, es gab immer wieder diese Zeiten, wie gesagt, wir werden es dann nochmal mit der Wiederkehr von Jesus nochmal später vertiefen, aber es gab immer wieder diese Zeiten und auch heute noch, wo die Leute damit sagen, Jesus mit der Wiederkehr. Letztendlich müssen wir sagen, und das ist das, was die Bibel ja uns lehrt, wir wissen es nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es ist uns nicht bestimmt, den Zeitpunkt zu wissen, wann Jesus wiederkommt, den weiß nur Gott allein. Aber eins ist vollkommen gewiss. Alle, die an Jesus glauben und wirklich ihm ihr Leben übergeben haben, die werden einmal auferweckt werden, egal ob sie hier auf dieser Erde noch sterben oder ob sie eben dann, wenn Jesus wiederkommt, am Leben sind. Und genau dieser Punkt ist doch das, auf das das gebaut ist, dass wir sagen, wir werden einmal, egal wie das Ganze ausgeht, mit Gott im Himmel die Ewigkeit verbringen. Und das ist eine super Aussicht, finde ich, auf die wir uns einfach jetzt schon freuen dürfen. Unabhängig davon, ob jetzt, Jesus kann auch jetzt in diesem Moment wiederkommen, ja. Aber egal wie es ausgeht, trotzdem ist es das, was uns mal erwarten wird. Ja, vielleicht zusammenfassend, ich habe es ja am Anfang gesagt, diese drei Punkte, Glaube, Hoffnung, Liebe, darum geht es für mich in dieser ersten Passage. Der Glaube, eben, damit Menschen zum Glauben kommen, brauchen sie einerseits das Wort. Ohne das funktioniert es nicht. Man muss eine Grundlage schaffen. Wir als Gemeinde hier müssen auch eine Grundlage schaffen. Wir brauchen auch das Wort. Wir brauchen das Evangelium. Aber es braucht halt eben nicht nur das Wort allein. Es braucht, denke ich, auch starke Beter im Hintergrund. Finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Menschen als Vorbilder. Als Vorbilder, die die Kraft und die Freude ausstrahlen. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie mit der Kraft Gottes rechnen, weil sie mit der Kraft Gottes planen, weil sie zeigen, dass sie innerlich immer mit Jesus verbunden sind, egal was außen herum passiert, weil sie auf die Macht, auf die Kraft Gottes setzen und nicht auf die eigene, weil sie sich bewusst sind, dass sie ohne die Kraft Gottes und ohne das Wirken des Heiligen Geistes nichts bewirken können. Ja. Braucht neben dem Wort, glaube ich, solche Vorbilder. Und ich, für mich, kann sagen, ich will gerne so ein Vorbild sein. Vielleicht ist es noch etwas, wo ich arbeiten muss. Ja? Aber letztendlich will ich gerne so ein Vorbild sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde insgesamt so ein Vorbild sein können, dass wir das nach außen ausstrahlen können. Dass wir nicht Gemeinde sind um Gemeinde willen, um unser Willen, sondern für Jesus, und dass unsere Gemeinde auf der Kraft und auf dem Wirken des Heiligen Geistes aufgebaut ist. Und dass als Gemeinde diese Ströme von uns heraus nach außen gehen. Die Hoffnung, oder ich würde sagen, diese Gewissheit eigentlich letztendlich, dass hier auf dieser Erde nicht Endstation ist, dass es weitergeht, dass wir irgendwann mal diese Gemeinschaft mit Gott im Himmel haben werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Weil egal, was auf dieser Erde passiert, egal ob wir, ja, wir müssen irgendwann sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, aber wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Die Liebe ist die höchste unter ihnen. Das ist das, was im 1. Korinther 13, Vers 13 dann steht. Ja, letztendlich ist es doch so. Weil ohne diese Liebe Gottes zu uns Menschen, die einfach das Größte ist, weil er seinen eigenen Sohn geopfert hat, eine größere Liebe kann es ja gar nicht geben für uns Menschen. Und diese Liebe, die müssen wir annehmen. Diese Liebe müssen wir spüren. Diese Liebe Gottes, die ist spürbar. Für mich ist sie spürbar. Und ich glaube, dass diese Liebe uns auch verändert und dass wir diese Liebe dann auch wieder nach außen ausstrahlen und dass wir diese Liebe unseren Mitmenschen zeigen können, uns untereinander, und dass wir in dieser Liebe unseren Dienst für Gott verrichten sollen und nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Liebe soll uns ein Vorbild sein, wie wir miteinander umgehen, unseren Dienst für Gott machen und in Liebe und nicht eben, wie gesagt, weil wir uns dadurch etwas erhoffen oder weil wir meinen, wir müssten etwas tun. Nein, es wurde bereits alles für uns getan. Aber diese Dankbarkeit und Liebe, die ist doch etwas, was wir auch ausstrahlen sollten. Also was kann man sagen? Was hat diese Gemeinde damals zu so einem großen Vorbild gemacht, dass sie sich so weit verbreitet hat und dass Paulus ihnen dankbar ist und schreibt, dass sie so ein großes Vorbild sind? Unterm Strich kein großes Hexenwerk, in Anführungszeichen, wenn das auch ein blödes Wort ist an der Stelle, aber nichts Besonderes, sondern außer, dass sie, glaube ich, dass sie diese drei Punkte wirklich für sich, jeder einzelne Gläubige in dieser Gemeinde, aber als ganze Gemeinde verinnerlicht haben und umgesetzt haben. Und das ist das, was ich mir dann auch wünschen würde, dass wir das auch hier in Kufstein machen. Ja. Damit sind wir dann schon am Ende von diesem ersten Kapitel im Thessalonicher Brief. Wie gesagt, der Jonathan hat es ja schon angedeutet, es wird in den nächsten Wochen dort einfach noch weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir haben, glaube ich, ja, 7 oder 8 Predigten jetzt in den nächsten Wochen, einfach jede Woche ein neuer Abschnitt aus diesem Thessalonicher Brief. Ja, und ich bin selber gespannt, wie es dann an dieser Stelle weitergeht.